Ich habe gesehen auf deiner Webseite, dass du 2017 eine Masterarbeit geschrieben hast, in der du dich mit dem Beziehungskonzept Polyamorie auseinandergesetzt hast und ja mit dem Thema, glaube ich, auch auf sehr viel Interesse gestoßen bist. Jedenfalls konnte ich sehen, dass du sehr viele Vorträge dazu dann auch im Anschluss halten durftest. Vielleicht kurz mal eine persönliche Frage. Wie kamst denn du dazu, dich damit zu beschäftigen und auch was ist so dein persönliches Interesse gewesen an dem Thema?
Ja, darauf gibt es eine lange und eine kurze Antwort. Ich glaube, die kürzeste Antwort darauf ist, ich habe in Leipzig im Bachelor ein tolles Seminar gehabt, im Bachelor Soziologie, das hieß Soziologie der Liebe, unter anderem von einem Dr. Sven Seebach geleitet. Und da tauchten viele so sehr, sag ich mal, lebenspraktische Probleme auf, was in der Soziologie nicht immer der Fall ist, wenn man das studiert. Da geht es häufig um Sachen, die mit einem selbst jetzt auf den ersten Blick nicht so viel zu tun haben, aber mit Liebe, da konnte man immer sich so ganz konkret was darunter vorstellen, was es für Probleme gibt und woher die kommen und so weiter. Und da habe ich beschlossen, dass ich da gerne mal eine Arbeit drüber schreiben würde. Und dann habe ich mich ein kleines bisschen mit Polyamorie beschäftigt, weil ich gedacht habe, das ist so ein zeitgemäßes oder vielleicht sogar, man könnte sogar sagen, ein Trend der Art und Weise, eine Beziehung zu gestalten. Es ist irgendwas, was offensichtlich was mit unserer Zeit zu tun hat. Und der Begriff wird noch nicht so ganz so lange verwendet, obwohl er dann auch deutlich älter ist, als man eigentlich glaubt. Und ja, zum Schluss war das Material da einerseits sehr groß, andererseits wiederum auch sehr klein. Also veröffentlichtes Forschungsmaterial zu Polyamorie gibt es nach wie vor noch wenig, auch wenn es stückweise ein bisschen zugenommen hat, seit ich die Masterarbeit geschrieben habe. Und deswegen war für mich der Weg klar, ich muss dazu irgendwie was Grundlagenforschungsmäßiges machen und habe auch ein bisschen Feldforschung diesbezüglich betrieben, wenn man das so nennen kann. Und ja, du hast recht, das Thema stieß auf sehr großes Interesse, vor allem in linken Kreisen. Die Arbeit verbindet ja mit Polyamorie noch so ein bisschen Kapitalismuskritik und das stieß insbesondere aus der Stadt, wo ich herkomme, in Leipzig, auf sehr große Resonanz. Da habe ich gleich nach Veröffentlichung sozusagen zwei große Vorträge gehalten und später dann, ich glaube, insgesamt sind es jetzt vielleicht so 10 oder 15. Also ich meine, riesiges Interesse sieht anders aus, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass es keinen interessiert. Und ja, just in diesem Moment, 10 Minuten, bevor du mich angerufen hast, habe ich auch wieder eine E-Mail bekommen, wo drin steht, hey, ich bin auf Sie im Internet gestoßen, kann ich mal einen Blick in Ihre Masterarbeit werfen? Also das passiert auch immer noch alle paar Monate. Es scheint Leute umzutreiben.
Okay. Ja, du hast es schon angedeutet, dass du da ja auch eine Kapitalismuskritik mit verbindest. Auf die will ich auf jeden Fall auch noch zu sprechen kommen. Und das ist irgendwie ein Trend auch, den man beobachten kann. Trotzdem glaube ich nicht, dass alle Menschen mit dem Begriff so direkt was anfangen können. Deswegen würde ich gerne noch mal den Begriff vorher klären. Also mit dem wird ja Unterschiedliches verbunden. Was beschreibt Polyamorie deiner Meinung nach und was ist vielleicht auch der Unterschied zu offenen Beziehungen?
Ja, das ist immer so ein gewisser Streitpunkt auch, wie so häufig bei solchen Begriffsdefinitionen. Ich glaube, am einfachsten macht man sich, wenn man feststellt, dass Polyamorie eine Form der Mehrfachbeziehung ist. Es geht darum, also mit mehr als einem Menschen irgendwie zusammen zu sein, eine Gefühlsbeziehung oder auch eine sexuelle Beziehung aufzubauen. Und es gibt einen eklatanten Unterschied zu den Beziehungskonzepten, die dem vielleicht ähnlich waren in den 60er, 70er Jahren, die sogenannte freie Liebe. Nämlich bei Polyamorie geht es auch um vervielfachte Treue. Also man ist den Partnern auch auf eine gewisse Art und Weise treu. Man ist denen emotional verbunden. Man schert nicht einfach aus dieser Beziehung aus. Man versucht eine Transparenz herzustellen, mit allen zu sprechen, eine Einvernehmlichkeit herzustellen, dass auch alle Bescheid wissen. Es gibt eine Dreier, eine Vierer oder eine wie auch immer geartete Beziehungskonstellation. Und es geht nicht nur um Multiplikation von Sex und um Multiplikation von Möglichkeiten, sondern es geht darum, auch die Verantwortung, die mit einer Beziehung kommt, in dieses Konzept zu integrieren. Das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe im Gespräch mit vielen Leuten, die mehr oder weniger poly leben oder sich dafür interessieren. Es gibt da natürlich Abweichungen. Manche nehmen das dann doch nicht ganz so ernst. Gibt es dann doch so eine Art Hauptbeziehung und es gibt wie Affären, die nebenbei laufen. Aber ich glaube, der große Unterschied ist schon dieses nicht einseitige Pochen auf, ich will frei sein, ich will mir das jederzeit anders überlegen können, sondern auch innerhalb eines etwas freieren Konzeptes eine gewisse Festigkeit herzustellen. Ich glaube, das ist das Besondere der Polyamorie. Deswegen heißt es ja auch nicht Polygamie, sondern es ist schon ganz bewusst da dieses etwas seltsame Kofferwort gewählt worden, um zu zeigen, hier geht es um Gegenseitigkeit und um Gefühle, um Liebe.
Also entgegen eines Vorurteils vielleicht, dass Polyamorie, dass es darum geht, ja eigentlich ständig untreu zu sein, sozusagen gegenüber vielen Menschen, da geht es eigentlich genau um das Gegenteil, also möglichst vielen Menschen eine Art Verbindlichkeit entgegenzubringen. Jetzt habe ich vor einigen Jahren, als ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, ein Buch gelesen, was, glaube ich, auch vielleicht so ein bisschen als die Bibel von Polyamorie vielleicht gesehen werden kann, The Ethical Slut oder Schlampen mit Moral auf Deutsch. Und ich fand damals, war so mein persönlicher Eindruck von dem Buch, dass ich zum einen so eine Kritik hatte, dass dem Buch eigentlich so eine komplette Genderbrille fehlt oder so ein bisschen die geschlechtliche Sozialisierung von Menschen da so gar nicht drin vorkommt, ja, die ja eigentlich auch in romantischen Beziehungen zum Tragen kommt. Also mit was für Erwartungen gehen wir in Beziehungen rein? Weil das für mich teilweise so klang, ganz nach dem Motto, jeder und jede ist für die eigenen Gefühle verantwortlich. Und genau, also das war so eine Sache. Und ich hatte auch das Gefühl, dass da auf eine Art sehr stark individualisiert wird. Also so sehr, dass es vor allem darum geht, möglichst unabhängig und selbstbestimmt Beziehungen zu führen. Wobei wir ja doch eigentlich auch immer mit so bestimmten Erwartungen in Beziehungen reingehen. Wie stehst du dazu, zu diesen Gedanken?
Ja, da nimmst du eigentlich schon den, glaube ich, gehaltvollsten Kritikpunkt auch meiner Arbeit vorweg, nämlich dass bei der Polyamorie das wirklich ein großes Problem ist, dass das Gefühlsleben immerhin auf eine gewisse Art und Weise auch noch individualisiert wird. Das, was du über Schlampen mit Moral bzw. die Ethical Slut sagst, das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Zeit geschuldet. Ich meine, das Buch ist erst veröffentlicht irgendwann in den 90er Jahren, ich glaube 97 oder so, sehr, sehr viel später dann auf Deutsch übersetzt worden. Und die zwei Autorinnen, die das verfasst haben, kommen auch, sage ich mal, ideengeschichtlich aus einer eher spirituellen Ecke. Das hat noch ziemlich stark an manchen Stellen den Charakter der freien Liebe und der Hippie-Bewegung. Und es ist viel, die Erzählung ist auch heroisch, so wir müssen und wir können uns befreien, indem wir unsere eigenen Entscheidungen treffen und so weiter und unseren inneren Bedürfnissen folgen und so weiter. Das lässt sich immer alles so leicht sagen, wenn man davon ausgeht, dass Leute jederzeit Bescheid wissen, was denn ihre inneren Bedürfnisse sind. Und wenn man auch davon ausgeht, dass die inneren Bedürfnisse der Leute sich jetzt nicht am Tag dreimal ändern. Aber leider ist es so, dass man eben nicht immer eine ganz unmittelbare Beziehung zu seinen Gefühlen hat, sondern dass einem auch die eigenen Gefühle manchmal komisch vorkommen. Also dass man auch manchmal nicht genau weiß, Mann, warum gefällt mir das denn jetzt eigentlich? Oder warum langweile ich mich eigentlich in einer Beziehung, die eigentlich doch ganz super läuft? Oder habe ich mich jetzt in eine Person verknallt, von der ich weiß, dass die mir vielleicht gar nicht gut tun würde? Wie kriege ich das denn irgendwie zusammen? Und muss ich das überhaupt zusammenkriegen? Oder kann ich auch mal auf irgendwas verzichten und so weiter? Und da spielt das, was du sagst, glaube ich, eine ganz große Rolle, dass Erwartungen, die gesellschaftlich erzeugt sind, die ganz unterbewusst erzeugt werden, die durch Filme erzeugt werden, durch Popkultur, durch Musik, natürlich durch Erziehung, durch Sozialisation, die sind so verinnerlicht, dass sie einem gar nicht mehr vorkommen wie äußere Einflüsse, das ist ein Grundproblem der Soziologie eigentlich, sondern sie kommen einem vor wie Probleme, die man selbst hat und die man selbst lösen muss und die man auch selbst lösen kann. Das ist natürlich auch sehr einfach gesagt. Ja, wenn du das Gefühl hast, eine Zweierbeziehung engt dich ein, probier doch mal Polyamorie. Das mit der Eifersucht, das wirst du dir schon abtrainieren können. Das finde ich ehrlich gesagt in manchen polyamorösen Diskursen und Szenen sehr problematisch, weil das natürlich auch eine Form von Zwang und ja, vielleicht auch eine Art emotionale Gewalt ist, weil mit der Erwartungshaltung kann man dann eben auch eine Beziehung ziemlich katastrophal führen, indem man sagt, du darfst nicht eifersüchtig sein. Das ist, ja, die 68er hätten vielleicht gesagt, konterrevolutionär. Heute verwendet man da vielleicht einen anderen Begriff für. Aber ja, das ist mir auch in diesem Buch sehr häufig aufgefallen. Und ich glaube, das ist auch eine entscheidende Konfliktlinie bis heute. Nicht nur unter Linken, sondern allgemein unter Leuten, die versuchen, irgendwie eine Beziehung zu führen, die sie glücklicher macht oder eine Beziehungsart zu führen, die sie glücklicher macht als das, was sie vorher hatten. Die monogame Zweierbeziehung, die aus den unterschiedlichsten Gründen wirklich unglücklich machen kann, aber nicht muss. Aber dann eben diese ganzen Erwartungen, die an Beziehungen gestellt werden, verinnerlicht haben als ein Problem, das sie selbst haben, das individualisiert ist und das sie selbst lösen müssen. Und das ist eine ganze Menge emotionale Arbeit, die auch ja psychisch sehr herausfordernd sein kann. Deswegen wundert es mich ehrlich gesagt auch nicht, dass das Thema immer wieder auf so ein großes Interesse stößt, weil ich glaube, dass es vielen gar nicht klar, in welchem Spannungsfeld von Erwartungen und Individualisierung sie sich bewegen, wenn sie versuchen, mal ebenso ein jahrhundertealtes Beziehungskonzept auf den Kopf zu stellen und dann erwarten, dass sich ihre eigenen Gefühle oder die Gefühle der anderen irgendwie davon angleichen werden. Das ist sehr, sehr schwer. Selbst wenn man genau weiß, was man tut, ist das immer noch schwer.
Ist vielleicht auch ein typischer Fall von so einer Selbstüberschätzung in linken Kreisen irgendwie von heute auf morgen, da so eine ganze Tradition quasi wie Beziehungen geführt wurden, lange Zeit irgendwie umzuwerfen. Und gleichzeitig versteht man natürlich ja auch die Intention oder aus einer feministischen Perspektive macht es ja total Sinn, monogame Beziehungen auch zu hinterfragen, vor allem wenn es dann eben um Besitzansprüche geht oder um Eifersucht oder um so heteronormative Rollenmuster, die ja häufig in monogamen Beziehungen auch vorhanden sind. Ich würde gerne nochmal auf ein anderes Buch auch zu sprechen kommen, was aktueller ist, nämlich von der Graphic Novel Autorin Liv Strömquist, die auch ein Buch veröffentlicht hat vor kurzem zum Thema Liebe im Spätkapitalismus, das den Titel trägt, also in der deutschen Fassung Ich fühl's nicht. Wie sehr lassen sich deinem Gefühl nach denn Menschen emotional heute auf romantische Beziehungen ein? Oder anders vielleicht gefragt, siehst du da eventuell ein Problem darin, dass dieser Imperativ, möglichst unabhängig und selbstbestimmt Beziehungen zu führen, dass das auch zu so einer gewissen emotionalen Coolness vielleicht in Beziehungen führt?
Tja, ich sehe da ein sehr großes Problem sogar. Strömquist habe ich tatsächlich, ich kenne das Buch, ich kenne es aber nur von Rezensionen, ich habe es leider selber nicht gelesen. Aber wer dazu natürlich auch extrem viel geschrieben hat, ist die von mir auch sehr häufig zitierte Soziologin Eva Illouz, die genau sich diesem Problem widmet. Wie kann es denn eigentlich sein, dass Menschen sehr, sehr viel Hoffnung und Erwartung in diese romantische Zweierbeziehung stecken und gleichzeitig auch so ein Imperativ über sich schweben sehen, du musst frei sein, du musst dein Leben nach deinen eigenen Regeln gestalten können und wenn das irgendwie nicht ganz so passt, wie du dir das vorgestellt hast, dann mach es. Das ist natürlich gewissermaßen eine neoliberale Ideologie. Das setzt nämlich voraus, dass dieser Wechsel jederzeit möglich ist, dass der keinerlei große Schattenseiten hat und dass man halt immer fall down, get up again, so in diesem Duktus auch sein Beziehungsleben gestalten kann, wie man vielleicht sein Arbeitsleben oder seine Karriere gestalten würde. Ja, also alles, was mir nicht passt, da kann ich halt kündigen und immer nach was Besserem suchen. Es gibt immer was und wenn ich mal scheitere, dann geht es dann da irgendwie weiter. Das ist natürlich mit Beziehungen nicht ganz so einfach, weil es da ja die Verhältnisse zum Glück noch nicht immer so erkaltet sind, wie das auf dem Arbeitsmarkt ist. Dem Job ist es egal, wenn man ihn verlässt, um es mal blöd auszudrücken. Dem Partner ist es natürlich nicht egal, wenn man ihn verlässt. Und dem Partner, mit dem man eine Zweierbeziehung geführt hat, ist es auch alles andere als egal, wenn man eines Tages vor der Tür steht und sagt, ich möchte gerne, dass das eine Dreierbeziehung wird, die wir hier haben. Diese Gefühle sind manifest und man kann natürlich sagen, sie sind gewissermaßen auch patriarchal geprägt. Das sind sie auch. Sie sind auch kapitalistisch geprägt. Sie haben eine Nähe zum Privateigentum. Wir wissen, dass die Ehe, die Institution Ehe aus ja kaum einem anderen Anspruch heraus entsteht als dem, dass man Privateigentum vererben möchte und zwar an die eigenen Nachkommen und an nicht irgendwelche anderen. Friedrich Engels hat das relativ präzise herausgearbeitet und ich glaube, zumindest an dieser historischen Darstellung der Ehe gibt es auch noch relativ wenig Zweifel. Aber das vollzieht sich eben in der Welt, in der wir leben, nicht so ganz einfach. Die ganze Welt ist darauf aufgebaut, dass man irgendwie eine heteronormative Zweierbeziehung führt. Die ganzen Erwartungen, die an diese Beziehung gestellt werden, sind verinnerlicht und man glaubt, man kann damit jetzt mal ebenso brechen. Das mag funktionieren für einige, aber das verändert sich dann natürlich auch, das kann sich natürlich auch relativ schnell in so toxische Diskurse verändern, indem man das dann eben, was man selber fühlt, auch vom anderen erwartet und sagt, du solltest jetzt aber mit mir, wenn du mich liebst, dann solltest du mit mir das versuchen, irgendwie hinzukriegen. Auf den anderen prasseln natürlich auch diese ganzen Widersprüche der Moderne ein. Ne? Autonomie, Selbstbestimmung, Freiheit, Unsicherheit. Der fragt sich natürlich auch, ist mein Lebensentwurf jetzt einer, dem ich dem anderen unterordnen kann? Ja, also im Endeffekt läuft es darauf hinaus, ob man sich ja sein eigenes richtiges Leben tatsächlich im Falschen einrichten kann oder nicht. Das ist tatsächlich eine sehr grundlegende Frage.
Wenn ich an Polyamorie jetzt mal im ganz negativen Sinne denke, dann assoziiere ich damit auch so frei schnell Begriffe, die ich eher so in den Bereich Neoliberalismus packen würde. Also man könnte ja irgendwie sagen, vielleicht so ein Effizienzgedanke im Zusammenhang mit so einer Bedürfnisbefriedigung und auch wenn man so an Geschwindigkeit oder Unverbindlichkeit, Flexibilität denkt, das ist natürlich alles nicht angelegt in dem Konzept selber. Die Frage ist dann immer, was in der Umsetzung dann real passiert. Und Liv Strömquist, von der ich gerade schon gesprochen habe, die bezieht sich ihren ihren Graphic Novels auch sehr häufig auf Eva Illouz, von der du gerade, und du hast jetzt sozusagen auch schon ganz viele Aspekte angesprochen, inwiefern da so ein Bezug zu neoliberalen Tendenzen gezogen werden kann. Jetzt hast du aber in dem Titel deiner Masterarbeit, da sprichst du ja ganz klar von der Polyamorie als Symptom des Kapitalismus, weniger vom Neoliberalismus. Wo siehst du da die Verbindung zwischen dem Kapitalismus und polyamoren Beziehungskonzepten?
Das ist eine fiese Frage für mich, weil ich glaube, als ich die Arbeit geschrieben habe, von Neoliberalismus an sich wenig Ahnung hatte und daher erstmal alles, was man weitläufig neoliberal genannt hat, irgendwie auch gleichgesetzt hat mit Kapitalismus. Das ist natürlich auch ein etwas zäher Diskurs, das zu unterscheiden. Ich meine, ich glaube, es ist weithin anerkannt, dass der Neoliberalismus sozusagen eine fortgeschriebene Art und Weise der kapitalistischen Produktionsweise ist. Da ist vieles anders, aber das Grundlegende ist noch gleich. Aber es geht natürlich viel mehr um Selbstverwirklichung. Und ich war, als ich die Arbeit angefangen habe, der festen Überzeugung, dass das genauso ist, wie du es eben gesagt hast, dass Polyamorie eigentlich nur Gefühlsoptimierung ist und Erlebnismaximierung oder wie auch immer diese ganzen tollen Begriffe heißen, die da von Soziologen dafür erfunden wurden, dass man sein eigenes Leben eben nach den Prinzipien der Marktwirtschaft organisiert. Ja, es geht irgendwie immer besser und alles muss irgendwie immer rational werden und auf diese Art und Weise kann man dann eben auch andere Leute behandeln wie Waren, indem man die sich eben aussucht und nach Belieben abstößt oder kombiniert oder eben auch nicht. Aber ich habe dann im Laufe der Feldforschung die Erfahrung gemacht, dass das eine sehr naive und auch gewissermaßen eine dumme Herangehensweise ist. Denn natürlich versucht sich Polyamorie in weiten Teilen genau davon auch abzuheben, indem sie eben diesen erweiterten Treuebegriff einführen und die Transparenz einführen und versuchen, vieles eben dann doch anders zu machen, als vielleicht eine offene Beziehung bedeuten würde oder eine freie Liebe bedeuten würde. Und ich habe auch Erfahrungen gemacht mit einigen Leuten, die eine Polybeziehung führen und da sehr viel Arbeit und Zeit reinstecken und das wirklich versuchen, irgendwie gleich hinzukriegen, also gleich im Sinne von equal, dass die sich auf Augenhöhe begegnen, ihre Gefühle artikulieren und auch die schlimmen Gefühle, also auch Eifersucht und Trauer und Schmerz und die Dinge, die der Polybeziehung vielleicht im Weg stehen, versuchen auszudiskutieren und irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und die sind natürlich dann recht sauer, wenn sie lesen, dass andere Leute sagen, ja, das ist alles nur neoliberale Selbstoptimierung, was ihr da macht. Nein, die versuchen natürlich genau das Gegenteil. Sie versuchen, diesen Freiheitsaspekt irgendwie reinzukriegen oder vielleicht diesen Viel-Liebe-Aspekt irgendwie in ihr Leben zu integrieren und gleichzeitig aber nicht den anderen, der da hinzukommt, wie eine Ware zu betrachten, sondern dem auf Augenhöhe zu begegnen. Und ich habe großen Respekt davor, wenn Leuten das gelingt. Aber natürlich hast du auch recht, es gibt Leute, die mit diesem Begriff nur das assoziieren, und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Auf den Vorträgen, die ich gehalten habe, da gibt es immer Gelächter, wenn ich den Begriff Polymacker erwähne. Das scheint wohl offensichtlich in so gewissen linken Kreisen schon zu einem geflügelten Wort geworden zu sein. Es beschreibt also so eine vielleicht ein bisschen überzeichnete Darstellung von Männern, die eben diesen Polydiskurs nutzen, um üblicherweise Frauen zu sagen, du und du und du, ihr dürft alle nicht eifersüchtig sein, ich bin so und ich kann nicht anders und deswegen muss ich euch so in Anführungsstrichen schlecht behandeln, nämlich genau auf diese Art und Weise, diese neoliberale Art und Weise der Austauschbarkeit. Und ja, wenn ich heute irgendwie mich gut gefühlt habe mit dir, dann fühle ich mich morgen vielleicht mit jemand anders gut und dann bist du mir nicht mehr so wichtig und so. Das macht aber tatsächlich auch in Polykreisen viele Leute verständlicherweise sehr sauer.
Und das ist auch so ein bisschen das, was ich, glaube ich, zu Beginn meinte mit diesem Aspekt. Es fehlt manchmal so ein bisschen auch der Genderblick auf das Ganze. Also Polyamorie kann ja dann auch schon teilweise genutzt werden für Männer, so als Freifahrtschein, dann doch letztlich was ganz Klassisches auszuleben, nämlich einfach möglichst viel rumzuvögeln. Bevor wir vielleicht nochmal auf positive Aspekte zu sprechen kommen, wollte ich dich noch mit einer Sache konfrontieren, die ich in einem Artikel gefunden habe im Freitag, in dem du einer Aussage zustimmst, nämlich die, dass Polyamorie gar nicht so progressiv sei, darüber haben wir jetzt ja auch schon gesprochen, sondern eher versteckt reaktionär, also der Verrat an dem linken Revolutionsversuch der freien Liebe, sozusagen die SPD unter den Beziehungsmodellen. Was genau ist denn an dieser Aussage wahr und enthält aber auf der anderen Seite die verbindliche und empathische, emotional intime Pflege von vielen verschiedenen romantischen Beziehungen nicht auch aus deiner Sicht ein revolutionäres Moment?
Das ist echt eine schwierige Frage. Aber ja, natürlich hast du recht, auch die Zweierbeziehungen die verbindliche Zweierbeziehung und die romantische Zweierbeziehung, die von Linken häufig so verachtet wird, weil sie so ein bisschen spießbürgerlich und konservativ daherkommt, die enthält natürlich im, jetzt muss ich es leider wiederverwenden, im neoliberalen Zeitalter, in das komplett darauf zugeschnitten ist, dass alle Lebensläufe immer flüchtig sind und sich alles ständig ändern kann und der Mensch so flexibel und gummiartig wie nur möglich sein sollte. Da kann man natürlich sehr einfach sagen, wenn man in solchen Zeiten es schafft, 50 Jahre verheiratet zu sein und sich treu zu bleiben, dann ist das gewissermaßen revolutionär. Und das ist auch menschlich, in dem Sinne, dass man dann eben den anderen wertschätzt und trotz dieser ganzen Erwartungshaltung, die auf einen einbricht, sich dafür entscheidet, nein, ich bleibe bei diesen Menschen. Und das gibt ja auch beiden Teilen in gewissermaßen Seelenfrieden. Aber sie müssen dafür auch was entbehren. Sie müssen dafür entbehren, dass sie eben nicht ihre sexuelle Freiheit maximieren können und ihre Erlebnisse die ganze Zeit maximieren können. Die Polyamorie versucht nun, das mit der SPD, ja, ich fand das recht anschaulich, weil das ist ja tatsächlich auch gewissermaßen das Projekt der Sozialdemokratie, ohne jetzt darüber mich sonderlich lustig machen zu wollen, aber es versucht natürlich, Reformen anzustreben in einem unmenschlichen System, in einem für Menschen nicht gut laufenden System, das so menschlich wie möglich zu gestalten. Nun kann man sich da hinstellen und das verächtlich machen und sagen, das kann ja nie funktionieren, das hat immer wieder Schattenseiten, das produziert immer wieder Probleme auf der anderen Seite, die irgendeiner ausbaden muss. Aber ich glaube, so ultrakritisch muss man da gar nicht herangehen. Ich finde es einfach beachtenswert, dass der Diskurs in dieser Hinsicht so weit fortgeschritten ist, dass den Menschen klar ist, dass es nicht mit freier Liebe so einfach zu erledigen sein wird, dass indem man einfach sagt, hier auf der Welt bin nur ich und ich suche mir alles aus, sondern dass sie eben auch schon, und das macht die Polyamorie gewissermaßen, wenn man von der Polyamorie überhaupt sprechen kann, dass sie wertschätzt, es gibt bei diesen Beziehungsmodellen immer einen anderen zu berücksichtigen oder sogar mehr als einen anderen. Und der ist auch ein Mensch und der kann sich nicht einfach immer so zurechtbiegen, wie man das möchte. Von daher, ich glaube, dass die Polyamorie in diesem Sinne nicht revolutionär ist. Ich glaube auch, dass viele Polypaare, die man jetzt so dazu befragen würde, das unterstreichen würden, die sehen sich nicht wie die Kommunen der 68er als Keimzelle einer revolutionären Gesellschaft, die jetzt mal eben alles probieren, was eigentlich gar nicht möglich sein dürfte im kapitalistischen System, sondern die versuchen halt irgendwie einen Weg, einen Mittelweg zu finden und manchmal gelingt denen das auch. Ich kenne auch einige Paare, die mit diesen ganzen linken Polydiskursen, wie wir ihn jetzt zum Beispiel hier auch führen oder wie er auch in meinen Texten zum Ausdruck kommt, gar nichts zu tun haben und auch gar nichts zu tun haben wollen, die einfach irgendwann festgestellt haben, aus ganz banalen Gründen, man ist eine Weile lang zusammen und dann kommt eine dritte Person hinzu, man verliebt sich und anstatt halt eben dem Partner zu sagen, ich kann nicht mit dir zusammen sein, ich muss jetzt meinem Herz folgen und dieser dritten Person anheimfallen, sagt man, hey, irgendwie haut das hier gefühlsmäßig gerade für mich nicht hin, finden wir irgendeine Lösung zu dritt, die möglichst wenig Schaden verursacht und möglichst keinen verletzt mit ein bisschen Arbeit. Und das finde ich beachtlich, um ehrlich zu sein.
Ein banaler Grund, sich vielleicht auch gegen Polyamorie zu entscheiden, könnte sein, dass es einfach viel zu zeitaufwendig ist, all diese emotionale Arbeit dann dazu leisten und Gespräche zu führen, fällt mir dazu noch ein. Vielleicht können wir abschließend dann nochmal einen Blick drauf werfen, was polyamore Beziehungskonzepte, was wir aus denen lernen können, jetzt für den Umgang mit Gefühlen wie Eifersucht und Besitzanspruch und so weiter. Und was mir jetzt im Laufe deiner letzten Ausführungen noch so gekommen ist, du sagst, du hast dazu auch wirklich Feldforschung gemacht, also irgendwie mit Menschen interviewt, nehme ich mal an. Hast du da vielleicht irgendwie so eine Art Fazit draus gezogen, woran es oft vielleicht scheitert oder was so Aspekte sein könnten, die Menschen vielleicht noch einbeziehen könnten, damit Polyamorie sozusagen besser funktioniert und auch ja weniger verletzend vonstatten gehen kann?
Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass die Konflikte, die da aufkommen und bei fast allen Polybeziehungen, zumindest betreffend die Leute, die ich interviewt habe, gab es auf eine gewisse Art und Weise Konflikte, so wie es ja in jeder Beziehung Konflikte gibt. Aber in der Polybeziehung gibt es, glaube ich, multipliziert, auf eine Art und Weise multipliziert Konflikte, weil man natürlich was ausprobiert, wofür es nicht eine Blaupause gibt, die man schon tausendmal in Disney-Filmen gesehen hat, sondern man macht irgendwas, von dem man eben nicht genau weiß, wie es geht. Und seien wir mal ehrlich, die ganze, in Anführungsstrichen, Ratgeberliteratur dazu ist auch mehr als dürftig ausgestattet und lässt sich auch gar nicht so einfach auf jedes Geschlechterverhältnis und auf jedes Beziehungsverhältnis beziehen. Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis, die ich aus den Interviews mitgenommen habe, ist, dass es sich auf dem Papier immer sehr einfach anhört, zu sagen, Gefühle sind wandelbar und man kann sich entscheiden, wie man das alles zu führen hat und wie man zu fühlen hat. Und das haben ja auch viele Polypaare bestätigt. Das ist ja gerade der Grund, warum sie versuchen, Polybeziehungen mit Einvernehmlichkeit zu führen, weil sie eben merken, sie haben nicht die ganze Kontrolle darüber, wann in ihnen Eifersucht entsteht, wann in ihnen das Gefühl einer neuen Liebe entsteht oder wann in ihnen auch mal die Wut entsteht. Das Zeitproblem ist, glaube ich, wie du schon richtig sagst, wenn nicht das größte, dann mindestens das zweitgrößte Problem. Wie gesagt, unsere Gesellschaft ist nicht wirklich darauf zugeschnitten, dass Menschen mit mehr als einer anderen Person eine dauerhafte innige Beziehung führen. Das fängt schon bei ganz banalen politischen Dingen an und bei juristischen Dingen an. Es gibt fast keine Möglichkeit, einer zweiten Person irgendein Sorgerecht zuzusprechen. Das heißt, Polypaare, die irgendwie ein Kind haben, das vielleicht aus einer vorherigen Beziehung stammt oder aus der gegenwärtigen Beziehung stammt, können nicht dafür sorgen, dass der andere Partner das Kind auch mal vom Kindergarten abholen kann und so weiter. Das sind aber, glaube ich, Probleme. Da gibt es noch einen gewissen Spielraum, dass sich das auch irgendwann mal ändern könnte. Aber das Zeitproblem, das wird sich in der Welt, in der wir jetzt gerade leben, so schnell nicht legen. Nämlich, dass für so viel Reden und so viel Transparenz und so viel Einvernehmlichkeit und Kommunikation von Gefühlen ja und letztlich auch für das Miteinander Zeit verbringen gar nicht so viel Raum ist. Also ich habe Paare getroffen, die haben synchronisierte Google-Kalender, wo sie sich reintragen, wann sie den jeweils anderen treffen. Einerseits, um die Transparenz zu schaffen, andererseits natürlich auch, um so ein gewisses Zeitmanagement zu wahren. Und das ist stressig ohne Ende. Und das kann früher oder später auch auf Kosten eines anderen Bereiches des Lebens verlaufen. Dann zum Beispiel verbringt man dann eben sehr viel Zeit mit seiner Beziehung und wird vielleicht Probleme im Beruf bekommen oder so weiter. Das ist aber nur spekulativ. Ja, ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist eher die, dass man sich seine Gefühle nicht so einfach abtrainieren kann und dass die Erwartung, dass das jemand anderes kann, selbst wenn es einem gelingt, auch ziemlich gemein sein kann, ziemlich verletzend sein kann und dass man sich dem bewusst sein sollte, wenn man das Wagnis eines alternativen Beziehungsmodells ausprobieren möchte.